Für mich sieht es derzeit danach aus, dass wir in Europa zumindest mal bis Weihnachten eine unruhige Zeit haben werden. Also es macht niemand aus Jux und Tollerei die derzeitige Bedrohungslage indiziert, dass es notwendig ist, hier Maßnahmen zu treffen und auch eine Terrorwarnstufe zu erhöhen. Das heißt, es geht einfach um ein Signal nach außen. Es gibt eine relevante Bedrohung. Wir müssen uns darauf einstellen, sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Politik und die Öffentlichkeit nicht zuletzt.
Das ist Nikolaus Stockhammer. Er ist Terrorismusforscher in Wien und er spricht hier über die gestern getroffene Entscheidung Österreichs, die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste, also auf Stufe 4 von 5 zu erhöhen. Wir beide sprechen später über die Frage, wie sehr die angespannte Lage im Nahen Osten auch die Terrorgefahr in Österreich und der Welt verstärkt hat. Für diese Folge habe ich aber auch meinen Kollegen Wieland Schneider in unser Studio gebeten. Er ist seit den 90er Jahren Außenpolitikreporter für die Presse und hat viel Erfahrung in Kriegs- und Krisengebieten. Er analysiert mit mir den Bombenanschlag auf das Al-Ali-Krankenhaus in Gaza, bei dem mehrere hundert Menschen getötet wurden, aber von dem noch immer nicht klar ist, wer ihn verantwortet hat. US-Präsident Joe Biden glaubt zu wissen, wer das war. Bei seinem gestrigen Treffen mit Israels Premier Benjamin Netanyahu in Israel sagte er, er sei traurig und empört über die Explosion in diesem Spital.
I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday.
Doch nach dem, was er gesehen habe, sei diese vom anderen Team verursacht worden. Er meinte damit die islamistische Hamas und deren Verbündete. Wobei man sagen muss, das war kein optimal gewählter Sportvergleich, den Joe Biden da bemüht hat.
Presse Play. Was wichtig wird.
Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober. Das ist eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner. Ja, wer ist schuld an der furchtbaren Zerstörung des Al-Ali-Krankenhauses in Gaza? Darüber streiten Israel und die Hamas nun seit Dienstagnacht. Und die Welt beschäftigt die Frage, wem kann man jetzt mehr glauben? Hören Sie die Antwort von Wieland Schneider.
Grundsätzlich sollte man immer vorsichtig sein mit Meldungen, die aus einem Kriegsgebiet kommen, vor allem wenn sie von einer Seite kommen. Ich würde da auch noch abwarten, um dann genau zu sehen, was da passiert ist. Interessant ist natürlich schon, dass die Hamas sehr schnell mit der Meldung rausgegangen ist, dass es ein israelischer Luftangriff war und auch sehr schnell eine sehr hohe Zahl von Opfern genannt hat. Die israelische Seite hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen, hat gesagt, sie werden das überprüfen und haben dann auch Videos vorgelegt, Tonbandmitschnitte, die aus ihrer Sicht belegen sollen, dass die Rakete nicht von einem israelischen Flugzeug abgeschossen worden ist, sondern aus dem Gazastreifen gekommen ist und aber fehlgeleitet war und auf das Spital gefallen ist oder laut einer Darstellung in der Luft bereits explodiert ist und Teile auf das Spital gefallen sind. Und die Israelis sagen, es wäre eine Rakete des sogenannten Islamischen Dschihad gewesen, der ebenfalls im Gazastreifen operiert.
Da will ich dich gleich fragen, wer oder was ist der Islamische Dschihad eigentlich?
Er ist schon länger aktiv, es ist aber eine kleinere Gruppe als die Hamas zum Beispiel, wurde Anfang der 80er Jahre aus kleineren terroristischen Zellen gegründet, dürfte heute auch von Teheran vor allem unterstützt werden. Und was Raketenangriffe auf Israel betrifft, ist er durchaus in den letzten Jahren auch immer wieder in Aktion getreten und hat auch immer wieder Raketen abgeschossen. Er war auch beteiligt an diesem Überfall der Hamas in Südisrael. Mhm. Also ist eine kleinere, aus meiner Sicht noch extremere Gruppe als die Hamas. Dominierend ist die Hamas und es gibt den Islamischen Dschihad. Es hat dort schon auch immer wieder Differenzen auch gegeben und Spannungen in den vergangenen Jahren. Aber jetzt bei dieser Terroroffensive gegen Israel ziehen die an einem Strang und es waren auch, wie gesagt, bei dem Angriff in Südisrael Kämpfer und Terroristen des Islamischen Dschihad mitbeteiligt.
Was sich auf jeden Fall zeigt, gerade bei dieser Sache, bei diesem verheerenden Bombenanschlag, ist, dass das Level an Desinformation derzeit so groß ist wie selten. Wobei du jetzt vielleicht als jemand, der viel Erfahrung hat mit Kriegs- und Krisengebieten, auch widersprechen kannst und sagen kannst, das stimmt nicht, das war oft schon so. Aber es sind so viele unterschiedliche Informationen in den sozialen Netzwerken, so viele verschiedene Videos. Wer kann denn in der aktuellen Situation überhaupt objektiv beurteilen, was da passiert ist und mit welchen Mitteln?
Das ist natürlich sehr schwierig und wahrscheinlich muss man dann immer auch, wenn in sozialen Medien neue Videos auftreten, mal einen Schritt zurücktreten und versuchen, das zu verifizieren. Es gibt verschiedene Organisationen, Gruppen, die das sehr professionell auch können. Ob der Level an Desinformation höher ist als früher, denke ich nicht. Aber über die sozialen Medien hat man natürlich ein Werkzeug, das damit viel massiver zu machen, das damit sehr viel breiter zu machen. Man hat das unter Anführungszeichen technische Werkzeug, Archivbilder zum Beispiel, wie es jetzt auch passiert ist, zuletzt aus dem Syrienkrieg zu nehmen und zu behaupten, das wären die Folgen eines israelischen Luftangriffs, wobei dann klar ist, diese Bilder sind schon vor Jahren aufgetaucht bei einem Angriff in Syrien des syrischen Regimes auf oppositionelle Städte. Also es sind einfach die Möglichkeiten besser da und es verbreitet sich auch schneller über soziale Medien. Grundsätzlich der Versuch zu desinformieren, das kenne ich schon aus den Kriegen in Südosteuropa, also im Balkan in den 90ern. Aber es gab natürlich nicht diese Möglichkeiten, das so schnell zu tun und auch so breitenwirksam zu tun.
Jetzt verlangt ausgerechnet Russland in dieser Sache Satellitenbilder von Israel, mit denen man überprüfen können soll, wer für diesen Anschlag verantwortlich ist. Ist das nicht besonders perfide, dass sich jetzt ausgerechnet Russland selbst gerade in einem großen Krieg involviert, da als Kriegsschiedsrichter aufspielt?
Natürlich ist da Zynismus dabei, da ja Russland auch nachweislich sehr gezielt in der Ukraine immer wieder auch Spitäler angegriffen hat. Für Russland ist natürlich die Situation strategisch nicht ungünstig, die derzeit passiert, weil die USA gebunden sind. Es ein Problem für die Europäer auch darstellt, wenn in Nahost die Lage eskaliert. Das heißt, Russland kann sich da zurücklehnen und das durchaus aus strategischen Gründen als positiv auffassen, was dort passiert. Also es ist eigentlich im russischen Interesse.
Aber nimmt irgendwer auf der globalen Bühne diese russischen Forderungen dann überhaupt ernst? Irgendwer? Oder ist das sozusagen, die sagen das jetzt, ja, es bräuchte da Satellitenbilder und that's it?
In den USA, in europäischen Ländern vermutlich eher nicht, aber weltweit hat Russland da durchaus Unterstützer, beziehungsweise gibt es Länder, die natürlich auch den Konflikt in Nahost anders sehen als die Amerikaner zum Beispiel und die meisten europäischen Staaten. Also es findet sich einen gewissen Widerhall und natürlich Russland zeigt auch, dass es im Spiel ist und dass es dort auch etwas mitreden will.
Jetzt war US-Präsident Joe Biden auch zu Besuch in Israel. Was bringt denn der Besuch von Joe Biden?
Ja, es ist einerseits ein starkes Zeichen der Solidarität mit Israel, auch der Unterstützung. Es sind auch zwei amerikanische Flugzeugträger samt Begleitschiffen im Mittelmeer vor Israel und vor dem Libanon im Einsatz, um notfalls auch Israel unterstützen zu können, sollte es einen massiveren Angriff der Hisbollah aus dem Libanon geben. Und auch der Besuch ist eine symbolische Unterstützung. Andererseits versucht Biden natürlich auch, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, indem er auf Israel einwirkt. Und es wären ja auch Gespräche in Ramallah bei Palästinenser Präsident Abbas vorgesehen gewesen und beim jordanischen König in Amman. Die Gespräche mit diesen beiden sind aber abgesagt worden. Also Abbas hätte er nicht in Ramallah getroffen, sondern auch in Jordanien. Aber diese Besuche wurden abgesagt wegen dieser Explosion und diesen ganzen Toten im Spital. Und was natürlich klar ist, ist auch sowohl der jordanische König als auch der Palästinenser Präsident stehen auch unter massivem Druck. Also einerseits können sie auch kein Interesse daran haben, dass sich dieser Konflikt zu einem Flächenbrand auswirkt. Andererseits stehen sie natürlich auch sehr unter internem Druck und vermutlich haben beide gedacht, es wäre da deshalb nicht opportun, jetzt den amerikanischen Präsidenten zu treffen.
Der Raketeneinschlag im Krankenhaus in Gaza hat also weitreichende Folgen und direkten Einfluss auf die geplanten diplomatischen Treffen im Nahen Osten. Und es entzünden sich gerade an der Frage, wer trägt Schuld daran, wieder viele neue Proteste und Gewaltaufrufe in der ganzen Welt. Dabei war die Woche schon so unruhig genug. Allein in Frankreich gab es in den vergangenen 5 Tagen ein tödliches Attentat auf einen Lehrer, mehrere Bombendrohungen auf den Louvre und das Schloss Versailles und schließlich auch noch zeitgleich auf 6 französische Flughäfen. Und dann war ja am Montagabend auch noch der tragische Anschlag in Brüssel, zu dem sich der IS bekannt hat. Ein Attentäter hatte da 2 schwedische Fußballfans erschossen. Was sagt nun Nicolas Stockhammer, der Wiener Autor und Terrorismusexperte? Müssen wir ab jetzt damit leben, mit diesen regelmäßigen Drohungen und terroristischen Angriffen?
Also ich würde davon ausgehen, dass die Terrorwarnungen sich jetzt mehren werden im 4. Quartal dieses Jahres. Es geht das terroristische Bedrohungsgeschehen parallel einher mit dem Konfliktgeschehen im Gazastreifen in Israel. Das heißt, wenn wir eine substanzielle Erweiterung im Krieg sehen werden, etwa auch ein Engagement der Hisbollah oder anderer Akteure, dann wird sich das Ganze noch weiter verschärfen. Also für mich sieht es derzeit danach aus, dass wir in Europa zumindest mal bis Weihnachten eine unruhige Zeit haben werden.
Jetzt hat auch Österreich entschieden, die Terrorwarnstufe von 3 auf 4 zu erhöhen. Was heißt das genau?
Naja, dazu muss man sagen, es gibt 5 Terrorwarnstufen und die Stufe 4 heißt, es gibt ein sehr erhöhtes Risiko, jetzt kein maximales, konkretes, das wäre Stufe 5, aber man bereitet sich quasi darauf vor, dass es so weit kommen könnte. Konkret heißt das, es werden Absicherungsmaßnahmen im öffentlichen Raum verstärkt, neuralgische Punkte stärker bewacht. Natürlich, wie wir wissen, seit einigen Tagen vor allem israelische oder jüdische Einrichtungen, Personen, die äußerlich erkennbar sind als Zugehörige dieser Glaubensgemeinschaft, sind in den Fokus gerückt. Das heißt, auch hier wird es verstärkte Absicherungsmaßnahmen geben, aber natürlich auch kritische Infrastruktur muss geschützt werden.
Und was genau, also abgesehen von der schon eingangs erwähnten globalen Lage, die sich verändert, auch aufgrund des aktuellen Konflikts im Nahen Osten. Was steckt dahinter? Also was sind die Beweggründe der Bundesregierung, des Innenministeriums, diese Terrorwarnstufe zu erhöhen?
Ich würde das pragmatisch sehen. Das eine ist eben der Umstand, dass es in ganz Europa jetzt erhöht wird de facto. Da würde man auch in ein schiefes Licht geraten, wenn man das nicht tut. Aber es ist natürlich auch faktisch gewährleistet. Also es macht niemand aus Jux und Tollerei die derzeitige Bedrohungslage indiziert, dass es notwendig ist, hier Maßnahmen zu treffen und auch eine Terrorwarnstufe zu erhöhen. Das heißt, es geht einfach um ein Signal nach außen. Es gibt eine relevante Bedrohung. Wir müssen uns darauf einstellen, sowohl die Sicherheitsbehörden als auch die Politik und die Öffentlichkeit, nicht zuletzt, um auch das Verhalten dementsprechend anzupassen.
Jetzt ist es so, dass in 14 Tagen sich der bisher größte Terroranschlag in Wien zum 3. Mal jährt. Damals sind am 2. November 2020 ja 4 Menschen gestorben, 23 verletzt worden. Was würden Sie sagen, ist die Stadt Wien und ist Österreich besser vorbereitet und gewappnet für solche Szenarien?
Ja und nein. Ich habe das sehr genau analysiert. Ich habe ein Buch geschrieben in den letzten 2 Jahren, das jetzt diese Woche erscheinen wird, mit dem Titel Trügerische Ruhe. Da geht es um den Terroranschlag von Wien und die Konsequenzen, die dieser Anschlag hatte, aber auch um die terroristische Bedrohungslage in ganz Europa. Man hat sich insofern verbessert, als man eben den Nachrichtendienst und Staatsschutz neu aufgestellt hat. Man hat sich insofern verbessert, als man eine Fehleraufklärung in die Wege geleitet hat. Was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass dieser Terroranschlag so stattfinden konnte? Aber die Bedrohung ist größer geworden. Ja, also ich würde sagen, mit dem Stand von 2020 wären wir mit heutigen Mitteln und Möglichkeiten besser gerüstet. Aber natürlich hat sich die Entwicklung anders vollzogen auch und ist rasanter vonstatten gegangen durch unterschiedliche Faktoren, auch durch technologische Fortschritte, auch durch eine zunehmende Radikalisierung während der Pandemie, dass wir einfach sehen, dass man hier trotzdem noch Nachholbedarf hat. Das ist aber überall in Europa, da steht Österreich nicht alleine da.
Jetzt denke ich mir, es ist ja so, da rufen jetzt seit diesem Gewaltexzess im Nahen Osten immer wieder mächtige Vertreter der Hamas, der Hisbollah oder auch aus dem Iran zu einem globalen Dschihad gegen Juden, aber auch Christen auf. Jetzt stelle ich mir das nur grundsätzlich bei Terroranschlägen so vor, das sind ja Sachen, die man nicht einfach von heute auf morgen plant. Ja, das ist ja oft sehr, sehr lange ausgeklügelt. Das heißt, meine Frage an Sie ist, was ist denn jetzt gefährlicher, solche sehr komplex überlegten Anschläge oder eher so Fälle von motivierten, irren Einzelkämpfern, die sagen, jetzt mache ich das, weil das hat mir jetzt der Oberste so und so befohlen.
Also ganz klar Letzteres. Wir sehen in Europa seit Aufkommen des IS, vor allem seit dem letzten größeren konzertierten Terroranschlag in Brüssel 2016, eine Wellenbewegung hin zum sogenannten Low-Level-Terrorismus. Wir sehen selbst radikalisierte Einzeltäter, die mit einfachen Mitteln, Hieb- und Stichwaffen, zumal es ist jetzt eine Studie gerade rausgekommen, also ich habe das mit großer Überraschung gelesen, dass es so eklatant ist. Ich glaube, 85% der dschihadistischen Anschläge sind mit Hieb- und Stichwaffen verübt worden in Europa. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass der aktuelle Vorfall mit dem Attentäter in Brüssel gezeigt hat, dass auch wieder ein Schnellfeuergewehr als Waffe hier herangezogen wurde. Aber generell ist der Trend eindeutig zum simplen Einzeltäter, Low-Level, Lone-Wolf, wie man so schön sagt, Attentat. Und das wird auch auf Sicht so bleiben. Weil, und das ist auch etwas, was sich die Sicherheitsbehörden an die Brust heften dürfen, sie haben in den letzten Jahren, auch in Österreich, sehr intensiv Nachschau gehalten, was potenzielle terroristische Zellen betrifft, haben in die Szenen hineingewirkt, haben Personen verhaftet, einige wurden verurteilt, auch aus dem Umfeld des Wiener Terroranschlags, wie wir wissen, wurde ein ganzes Netzwerk ausgehoben. Es gibt aber jetzt, und das muss man auch sagen, dass die Kehrseite der Medaille nicht mehr den ganz entkoppelten Lone Wolf, sondern wir sehen mittlerweile Varianten. Und ich nenne das den Einzeltäter Plus. Das ist ein Einzeltäter, der zwar vorne an der Front als Einzeltäter vorgeht, aber eine gewisse Logistik hat hinter sich, einen ideologischen, inspirativen, logistischen, taktischen Support bei der Ausführung dieser Anschläge.
Jetzt ist es thematisch vielleicht nicht ganz exakt meine nächste Frage, aber sie hat vielleicht damit zu tun. Es gibt jetzt auch in Wien und in Innsbruck, aber vor allem in vielen großen westlichen Städten der Welt, aber auch im arabischen Raum zahlreiche, teils sehr, sehr große Pro-Palästina-Demos. Sind die aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht des Terrorexperten, eher ein Problem, weil sich dort die Menschen zusammenfinden und eben auch gemeinsam vielleicht radikalisieren können? Oder ist es umgekehrt so, dass die das Anschlagsrisiko vielleicht sogar ein bisschen senken, weil sie wie so ein Ventil funktionieren, das, wo Luft und damit auch Aggression rausgelassen werden kann?
Es ist grundsätzlich beides möglich. Von meinem Gefühl aufgrund der Beobachtung der jahrelangen ist es natürlich abhängig von äußeren Faktoren. Also wenn jetzt, wie ich gesagt habe, sich die Lage sehr dramatisch zuspitzt, dann wird die Radikalisierung stärker vonstatten gehen und auch die Ventilfunktion wird dann schwächer ausgeprägt sein. Wenn es aber reicht, sozusagen auf einem niederschwelligeren Level hier diesen Druck rauszulassen, ja, und hier auch unter Gleichgesinnten dem Zorn frei Bahn zu lassen in einem geregelten Umfeld, ja, unter Anführungsstrichen, ja, so geregelt ist es ja auch letztendlich nicht gewesen, wie man es gerne gehabt hätte, aber nichtsdestotrotz denke ich, auf dem Status, wo wir uns jetzt befinden, ist es klüger, das in einer kontrollierten Form zuzulassen, als komplett zu verbieten, weil dann verlagert sich diese aufgestaute Wut zuerst in den virtuellen Raum und dann geht sie wieder zurück auf die Straße in einer anderen Form und könnte sich dann in Unmuts- und Gewaltartikulationen manifestieren.
Wie ist es eigentlich, wie halten Sie das eigentlich mit 9-11 vergleichen? Also diesen Anschlag der Hamas gegen Israel mit 9-11 zu vergleichen?
Naja, es gibt einige Aspekte, die das naheliegend erscheinen lassen. Das eine ist dieser konzertierte große Angriff, wo eben eine Terrormiliz, einige behaupten auch eine staatliche Macht unter Umständen dahinter stehen können. Das zweite ist die durchaus sehr hohe Opferzahl auf Seiten der Israelis und die auch, würde ich sagen, großflächige Entführung von mindestens 250 Personen. All das sind Ingredienzien, die darauf hindeuten, dass das generalstabsmäßig geplant war von langer Hand. Und man hat Israel, und das kann man heute mit Fug und Recht sagen, auch die Intelligence Community und die Armee am linken Bein erwischt. Also es war vollkommen unvorhersehbar und trotzdem vorhersehbar.
Wie sieht denn in dieser aktuellen Gefährdungslage sinnvolle Terrorbekämpfung aus?
Sinnvolle Terrorismusbekämpfung, und das schreibe ich auch in meinem Buch, ist wie Puzzlesteine zusammenfügen. Das heißt, der Terrorismusbekämpfer der Gegenwart muss ein wenig ein Allround-Genie sein, muss Analysefähigkeiten haben, muss Kontakte haben, muss kleine Evidenzbausteine zusammenfügen, muss international vernetzt sein, auch Informationen erlangen von befreundeten Diensten, muss einen Einblick in die Szene haben und muss zugleich auch eine grundlegende Kenntnis der Funktionsdynamiken des Terrorismus haben, weil ich kämpfe als Terrorismusbekämpfer gegen eine neue Form des Terrorismus. Und das ist eine Form, wie ich gesagt habe, low-level, spontane, man spricht von opportunistischen Attacken im kleinen maschigen Umfeld, die sind sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ja? Also da tut man sich schwer. Das ist kein österreichisches Phänomen, das ist weltweit so. Das wird man auf Sicht auch nicht so schnell verhindern können. Aber man kann in der Prävention versuchen, diese großflächige Radikalisierung zu bekämpfen. Und die ist das grundlegende Problem. Seit Beginn der Pandemie sehen wir eben eine Dynamisierung, was Radikalisierung auf sämtlichen Phänomenbereichen betrifft, von linksextrem bis rechtsextrem, von dschihadistisch Verschwörungstheoretiker, Staatsleugner. Also wir haben mittlerweile eine große heterogene Gruppe mit teilweise Überschneidungen. Das ist auch interessant. Also wir sehen punktuelle Überschneidungen, zum Beispiel im Antisemitismus, den finde ich bei den Islamisten, den finde ich bei Rechtsextremisten, finde ich aber auch in der klassischen linksextremistischen Tradition. Das heißt, die Ausprägungen sind anders, die Agenda ist anders, aber es gibt grundlegende Problemlagen, und die muss man angehen. Also gerade auch, weil ich das jetzt gesagt habe, den Antisemitismus muss man mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen, weil das ist einfach eine Brutstätte für extremistische Ideologien geworden.
Jetzt haben Sie gesagt, es steht uns ein turbulenteres viertes Quartal 2023 bevor, ja, auch in Europa.
Danach sieht's
was
aus.
Was kann ich persönlich tun? Gibt's überhaupt was, was ich tun kann, um hier?
Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Ja. Es gibt mehrere Dinge, die man tun kann. Das erste, mein akademischer Lehrer, Herfried Münkler, sagt immer, die mürrische Indifferenz. Man darf sich nicht kleinkriegen lassen. Die Briten nennen das Stiff Upper Lip. Ja. Wenn es einen Terroranschlag gibt, muss man eigentlich am nächsten Tag, um nicht in das Kalkül der Terroristen hineinzufallen, wieder mit der U-Bahn fahren. Ja. Das heißt, ich darf jetzt nicht mich schon antizipativ in irgendeine Angst hineinflüchten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Opfer eines Terroranschlags werde, ad personam, ist verschwindend gering. Ja, gibt Statistiken von 100.000 zu 1. Also für jeden 100.000. Autounfall gibt es ein Terroropfer. Ja, in den USA zum Beispiel. Und da ist die 9-11-Statistik hineingefallen, wo es wirklich 3.000 Tote gegeben hat. Das heißt, es ist eigentlich, wie es Steven Pinker gesagt hat, eine seltsame Kategorie der Gewalt, der Terrorismus, weil hier die Proportionalität von Eintrittswahrscheinlichkeit und Impact, also vom Einfluss auf unser Leben, überspitzt ist. Das heißt, man bemisst dem Terrorismus viel zu viel Gewalt. Und deswegen ist meine Hauptbotschaft eben, vorsichtig zu sein, nein, aber nicht ängstlich. Ich kann gewisse Dinge, auf die muss ich sensibilisiert reagieren. Wenn am Flughafen oder am Bahnhof ein alleinstehender Koffer herumsteht, ist das ein Signal, dass hier Gefahr im Verzug ist. Einfach so, ja. Ist in den meisten Fällen harmlos.
Wobei ich jetzt einmal sagen muss, ganz kurz unterbrochen, aber der alleinstehende Koffer ist es nie
gefühlt. Aber genau, das ist das Problem, ja.
Es sind dann immer die Menschen, die schießen oder Messer haben und nicht der alleinstehende Koffer.
Also wenn ich jetzt zurückschaue, das Attentat am Brüsseler Flughafen war schon, die haben den Koffer reingeschoben, ja, und haben halt das Wagerl stehen lassen mit dem Koffer. Aber der Punkt ist, es gibt dieses taktische Repertoire der Terroristen, ja, und wir Terrorismusbekämpfer versuchen auch zu lernen von dem, was diese Gruppierungen und Akteure untereinander kommunizieren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und da ist zum Beispiel der IS-Propagandist Al-Adnani hat gesagt, möglichst einfach, verwende dein Auto, verwende dein Messer, verwende deinen Stein. Ja, der Sprengstoff ist da relativ weit hinten. Aber wir haben auch gesehen in vergangenen Szenarien, dass trotzdem heute aufgrund der vielfältigen Bauanleitungen im Internet es sehr einfach möglich ist, hier einen Sprengsatz zu bauen. Wir haben das gesehen beim Boston-Marathon. Die zwei Tsarnaev-Brüder haben quasi in einer chemischen Küche zu Hause sich einen Sprengstoff gebastelt, der wirklich relativ brisant, und es war ein glücklicher Umstand, dass es nicht mehr Todesopfer gegeben hat. Also möglich ist das, und Sprengstoff ist nach wie vor nicht auszuschließen. Ja, aber prinzipiell geht es darum, Augen offen zu halten, sich nicht unterkriegen zu lassen und einfach sensibilisiert zu sein, was mögliche brenzlige Situationen, das ist ja im zivilen Leben sowieso auch so, ja, betrifft. Und das ist das die einzige Empfehlung. Die anderen Empfehlungen gehen eher an die Sicherheitsbehörden, und die wissen eigentlich, was sie zu tun haben. Ja.
Ja, vielleicht kann man die Aussagen des Terrorexperten Nicolas Stockhammer am besten so zusammenfassen. Wachsam sein kann in der kommenden Zeit nicht schaden, wobei das ohnehin nie schaden kann. Gleichzeitig sagt er, es wäre fatal, wenn sich die Gesellschaft von den Terroristen langfristig einschüchtern lassen würde. Eigentlich sollte man nach einem Anschlag auf eine U-Bahn gleich am nächsten Tag wieder U-Bahn fahren. Und damit kommen wir noch einmal zurück zu meinem Kollegen, dem Außenpolitik-Reporter Wieland Schneider. Von dem wollte ich nämlich noch wissen, was er zu den diversen Beobachtungen seiner Kolleginnen und Kollegen sagt. So hat zum Beispiel Journalistin und Puls4-Moderatorin Corinna Milborn betont, der aktuelle Konflikt sei die schnellste und globalste Eskalation, die sie jemals erlebt habe. Was sagt Wieland Schneider zu solchen Aussagen?
Ich sehe das nicht ganz so extrem. Vielleicht das Gefühl, warum man denkt, dass es so schnell eskaliert, weil man es auch vielleicht jetzt auch geistig im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sieht. Also ich glaube, man hat das Gefühl, man hat diesen großen Krieg in der Ukraine und parallel dazu brechen andere Konflikte auf. Also so nach dem Motto, alle ungelösten Konflikte, die brennen können, beginnen zumindest zu glühen bereits. Und das betrifft auch Nordsyrien. Man hat das gesehen, Armenien, Aserbaidschan mit der Rückeroberung von Bergkarabach. Also Aserbaidschan sagt seit den 90er Jahren, sie werden das irgendwann zurückholen. Jetzt haben sie es gemacht, jetzt ist es passiert, jetzt haben sie gedacht, das ist der günstige Zeitpunkt. Also ich denke es schon, weil in dem Schatten des Ukraine-Kriegs oder dieser neuen stärkeren Auseinandersetzung Russland, USA, Europäer, andere Konflikte aufbrechen und natürlich auch Russland auf der einen Seite eine Rolle spielt. Wir haben es schon erwähnt, also die Forderungen aus Moskau jetzt nach diesem Angriff auf das Spital, also die Stimmen aus Moskau. Russland hat auch durchaus zuletzt immer engere Beziehungen zum Iran gehabt, den man ja als einen der Masterminds sieht hinter diesem Überfall der Hamas. Also man sieht schon, dass sich der Konflikt weltweit verästelt. Ob es die schnellste weltweite Eskalation ist, halte ich für sehr extrem. Aber zumindest eine rasche Eskalation im Nahen Osten, in der Region bis hin zum Iran, könnte durchaus möglich sein in nächster Zeit.
Ja, und angesichts der sich rasant verändernden Lage im Nahen Osten weise ich Sie an dieser Stelle noch einmal besonders darauf hin, dass wir die Gespräche für diese Folge bereits am Mittwochnachmittag aufgenommen haben. Das heißt, alles, was danach passiert ist, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Aber alle aktuellen Entwicklungen zum Nahostkonflikt finden Sie natürlich auf unserer Webseite, und zwar derzeit in einem eigenen Israel-Live-Ticker. Und das erwähnte neue Buch von Terrorforscher Stockhammer erscheint am 2. November, nicht zufällig am 3. Jahrestag des Terroranschlags in Wien, unter dem Titel Trügerische Ruhe bei Amalthea. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.